der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokoko in Deutschland?
Spontan würde ich sagen, hätte Lieferkette.
Weil ihr mit eurem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so zu kämpfen habt? Oder weil deutsche, österreichische und andere EU-Unternehmen mit Sorge auf das kommende EU-Lieferkettengesetz blicken?
Beides. In Deutschland stehen wir vor Phase 2 des Gesetzes, denn nächstes Jahr gilt es für alle Unternehmen ab 1.000 MitarbeiterInnen im Inland. In Europa läuft noch der Abstimmungsprozess im Trilog, sodass niemand weiß, wann die EU-Lieferkettenrichtlinie kommt und ab wie vielen MitarbeiterInnen sie Anwendung findet. Das erzeugt Unsicherheit.
Eines ist aber so gut wie sicher. Die europäische Variante wird wohl strenger ausfallen und eine noch größere Zahl von Unternehmen erfassen, denn sie betrifft dann Unternehmen ab 250 MitarbeiterInnen, vielleicht aber auch erst ab 500.
Zurück zur Ausgangsfrage. Am Thema Lieferketten sieht man, dass Compliance in den Unternehmen angekommen ist. Zum Beispiel auf den Webseiten der Unternehmen, in der Presseberichterstattung und in ihren Reaktionen auf Compliance-Vorfälle.
Das heißt aber nicht, dass es immer gut ankommt. Was ich nicht ganz glauben mag, ist, dass die Unternehmen die Compliance nun aus Überzeugung priorisieren.
Sie meinen, das geschieht nur auf Druck, also wegen behördlicher Überprüfungen und drohender Geldbußen.
Zumindest befürchte ich das. Denn das Jammern über zu viele Vorschriften, zu viel Bürokratie und zusätzliche Belastungen, wie etwa Berichtspflichten, hat gefühlt nicht nachgelassen. Gerade im Lieferkettenrecht.
Und das finde ich beileibe nicht immer berechtigt. Trotzdem versuchen Parteien und Unternehmensverbände, Regulierungsvorhaben zu stoppen oder wenigstens zu bremsen. Zumeist mit dem Argument, die mittelständischen Unternehmen entlasten zu wollen. Tatsächlich redet man damit so manches Unternehmen in eine, in Anführungszeichen, Opferrolle hinein. Opfer ist man aber meistens nur wegen seiner eigenen Versäumnisse in der Vergangenheit.
Das ist hart.
Aber fair.
Dennoch sehen Sie eine positive Tendenz.
Lassen Sie uns am konkreten Beispiel bleiben. Widerstand gegen die zusätzliche Regulierung in den Lieferketten gibt es weiterhin. In puncto Anwendungsbereich, also der Größe der davon erfassten Unternehmen und zum Beispiel wegen ihrer Berichtspflichten. Tatsächlich sind aber sehr viele Unternehmen heute schon gut aufgestellt, haben ihren Menschenrechtsbeauftragten ein Beschwerdesystem und checken ihre Risiken.
Die Diskussion um das richtige Maß und befürchtete Belastungen der Unternehmen nimmt auch in Österreich zu. Zum einen, weil das europäische Lieferkettengesetz vielleicht doch bald kommt und dann schon in 2 Jahren gilt. Und zum anderen spüren wir den Druck aus Deutschland, weil deutsche Unternehmen ihre österreichischen Zulieferer nach eurem Lieferkettengesetz genauer unter die Lupe nehmen.
Na, da haben wir doch schon die erste richtig positive Tendenz.
Also bitte, Herr Galster, österreichische Zulieferer sind selbstverständlich in höchstem Maße redlich und zuverlässig.
Da wollte ich gar nicht hin, Frau Kalil. Das Positive daran ist, dass das deutsche Lieferkettenrecht den europäischen Partnern einen ersten Eindruck davon gibt, worum es bei der Lieferkettenproblematik geht.
Sie meinen, weil es dazu zwingt, sich die nachfolgenden Glieder in der Lieferkette viel genauer anzuschauen. Das kann ja per se nicht schaden.
Was den Kritikern der neuen Regelungen zuzugestehen ist, ist ihre Forderung, die Kirche im Dorf zu lassen.
Also die Verhältnismäßigkeit zu wahren und kein bürokratisches Monster zu erzeugen?
Da müssen wir wirklich aufpassen. Wenn man sich die Berichtsvorlagen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, einmal anschaut, da kann einem schon schwindlig werden.
Wenn man ein bisschen Glück hat, muss man ja nur einen Kurzbericht abgeben. Aber was ist mit der ausführlichen Berichtsversion?
Die erste Anleitung des BAFA aus dem Oktober letzten Jahres mit sage und schreibe 437 Fragenfeldern hat einen zunächst einmal erschlagen. Echt mühsam. Inzwischen gibt es eine Online-Eingabemaske und zusätzlich eine PDF-Version, die mir deutlich übersichtlicher erscheinen.
Das klingt nach einer Lernkurve. Dennoch wird eine One-Fits-All-Berichtsmaske den Unterschieden zwischen internationalen Großkonzernen und kleineren Unternehmen, die fast keine menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken haben, nicht gerecht werden.
Da haben Sie einen Punkt, Frau Kalil. Vor allem auch deshalb, weil man um die vom BAFA vorgestellte Berichtsmaske nicht drumherum kommt. Zugutehalten muss man dem BAFA aber seine vielen Handreichungen und Hinweise mit Hilfestellung. Das macht das BAFA besser als andere Behörden. Selbstverständlich bleibt da noch Room for Improvement.
Durch die einheitliche Berichterstattung sollen die menschenrechtlichen und ökologischen Risiken in den Lieferketten der Unternehmen qualitativ miteinander vergleichbar werden. Diese Transparenz gefällt nicht jedem.
Wer mag schon Wettbewerb? Klar, Berichtspflichten sind zuerst einmal etwas Lästiges. Solche Berichte können aber für die eigene Dokumentation und Selbstüberprüfung des Unternehmens durchaus nützlich sein.
Im Sinne einer internen Transparenz, also dass Dinge, die im Unternehmen ohnehin dokumentiert und regelmäßig überprüft werden sollten, gleichzeitig Teil der BAFA-Berichterstattung werden können.
So kommen wir zu den positiven Aspekten. Ganz grundsätzlich sollte ein Unternehmen nichts Unsinniges oder Nutzloses erfassen, überprüfen und dokumentieren. Das wäre sozusagen Energieverschwendung.
Aha.
Statt sich gegen das Unvermeidliche zu sträuben, sollte man sich erst einmal mit dem tieferen Sinn und den Anforderungen des Gesetzes einschließlich der Berichtspflicht auseinandersetzen.
Sich also erst einmal fragen, ob und wie die Lieferanten überhaupt gegen Menschenrechte oder umweltrechtliche Vorgaben verstoßen könnten.
Als Unternehmer könnte man sich jetzt auf den Standpunkt stellen, was hat das menschenrechtliche bzw. ökologische Verhalten meiner Zulieferer denn mit mir zu tun?
Wirklich unternehmerisch ist das nicht. Allein schon Themen wie Garantie und Produktsicherheit zwingen mich von vornherein dazu, meine Zulieferer genau im Blick zu behalten. Ich muss ihre Lieferungen prüfen und deren Qualität sicherstellen. Sonst hafte ich selbst gegenüber meinen Kunden, wenn mit den Zulieferteilen etwas nicht stimmt. All das gehört sowieso schon zum üblichen Risikomanagement.
Eben. Im Idealfall weiß ein Unternehmen genau, wer seine Zulieferer sind, was es an ihnen hat, wie es um sie steht und unter welchen Bedingungen diese produzieren und liefern.
Verlangen Sie da nicht zu viel von den Unternehmen, Herr Galster?
Aus Verbrauchersicht könnte ich stattdessen fragen, reicht das schon aus? Im Ernst, natürlich wird es unwirtschaftlich, wenn man versucht, alles zu kontrollieren, alles doppelt abzusichern und seinen Zulieferern ständig auf den Füßen zu stehen. Deshalb darf man ja einen risikobasierten Ansatz wählen.
Das heißt, je nach Intensität und Wahrscheinlichkeit der festgestellten Risiken angemessen darauf zu reagieren. Sind denn beim BAFA schon Beschwerden eingegangen? Worum ging es da?
Angeblich gibt es eine zweistellige Zahl an Beschwerden. Tendenziell dürfte das nach oben gehen. Zu laufenden Verfahren hört man vom BAFA naturgemäß wenig. Meines Wissens sind bis jetzt auch noch keine Bußgelder verhängt worden.
Weiß man denn, aus welcher Richtung die Beschwerden kommen?
Zunächst müssen wir drei Dinge auseinanderhalten. Erstens gibt es das unternehmenseigene Beschwerdeverfahren. Auf diesem Weg macht man, wie beim Whistleblowing, das Unternehmen auf etwaige Verletzungen der Menschenrechte oder Umweltverstöße in seiner Lieferkette aufmerksam. Betroffene können sich zweitens direkt mit einer Beschwerde an das BAFA wenden. Dafür gibt es natürlich ein extra Formular.
Warum wundert mich das jetzt nicht?
Ach, Frau Kahlil. Das BAFA prüft dann, ob es tätig wird oder sogar Maßnahmen ergreift. Und schließlich gibt es drittens die Möglichkeit, eine etablierte Nichtregierungsorganisation zu ermächtigen, die Verletzung seiner Rechte gerichtlich geltend zu machen.
Wie kommt nun das BAFA bei den bekannten Beschwerdefällen ins Spiel?
Gute Frage. Von aktuellen Beschwerden hören wir, jedenfalls bisher, zuerst von den NGOs. Diese informieren die Öffentlichkeit, dass sie Beschwerde beim BAFA eingereicht haben. Gleichzeitig verleiht das ihrer Beschwerde Nachdruck, weil sie ja potenziell auch klagebefugt wären.
Also zeichnet sich da schon frühzeitig ein gewisses Muster ab?
Muster ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten. Beschwerdeführer sind in den bekannten Fällen NGOs und natürlich trommeln die auch in eigener Sache. Die beanstandeten Vorfälle haben sich in aller Regel im außereuropäischen Ausland ereignet. Und die betroffenen Unternehmen sind alle sehr groß und international tätig.
Wohl weil man von ihnen am ehesten erwarten kann, dass sie entsprechenden Druck auf ihre Lieferketten ausüben können.
Ja, das darf man annehmen. Außerdem sind diese Unternehmen in kritischen bzw. auch für uns Verbraucher sensiblen Gebieten tätig.
Das heißt, die Unternehmen werden hellhörig und fürchten gegebenenfalls um ihre Reputation.
Die ersten Beschwerden, die das BAFA erreichte, betrafen Amazon und IKEA. Da hatten sich NGOs mit einer Gewerkschaft aus Bangladesch zusammengetan.
Das signalisiert mir, dass Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls Sicherheitsmängel in Textilbetrieben Stein des Anstoßes waren. Vor etwa 10 Jahren gab es dort ein großes Unglück in einer Fabrik mit mehr als 1000 Toten.
Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmängel sind es auch dieses Mal. Auch die Automobilindustrie ist Ziel von Beschwerden. VW steht wegen seines Joint Ventures in China in der Kritik. Thema Zwangsarbeit und Arbeitsschutz. BMW sieht sich wegen der Mine eines Zulieferers in Marokko ebenfalls mit einer Beschwerde konfrontiert. Thema dort Umweltverschmutzung, weil giftiges Arsen in großen Mengen freigesetzt worden sein soll, sowie die Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter.
Da hätten wir nun eine Kombination aus Menschenrechten und Umweltschutz.
Diese Kombi finden wir auch bei den Beschwerden gegen mehrere Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. In der Presse war zu lesen, dass auf Bananenplantagen, die die Supermärkte beliefern, die Arbeitsbedingungen und der Einsatz von Pestiziden beanstandet wurden. Fehlende Schutzkleidung für die Arbeiter kam noch hinzu.
Kein Wunder. Lebensmittel sind ein besonderes, sensibles Thema, bei dem die VerbraucherInnen sofort aufhorchen.
Dabei ging es weniger um das Lebensmittel Banane selbst, sondern im Wesentlichen um die Rahmenbedingungen seiner Erzeugung.
Wenden sich die NGOs gleich an das BAFA oder geben sie den Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme oder für Abhilfemaßnahmen?
Soweit man das bisher beobachten kann, suchen die NGOs zuerst den Dialog mit den Unternehmen. Erst im zweiten Schritt beschweren sie sich beim BAFA. Interessant ist, dass alle Unternehmen ihre Lieferanten nochmals überprüft haben, zum Teil unangekündigt. In einem Fall wurde die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten anschließend sogar abgebrochen.
Also zeigt das LKSG Wirkung. Wenn ich in diesem Zusammenhang an alte Natur-, Bio- und Ökosiegel auf unseren Lebensmitteln denke, frage ich mich da genauso, ob das wirklich alles sorgfältig überprüft wird.
Mit den Qualitätssiegeln suggerieren uns die Verwender eine Art Pseudo-Compliance. Nur wenn die Vergabe dieser Siegel anspruchsvollen und einheitlichen Regeln folgt und mit echten Kontrollen einhergeht, kann ich sie ernst nehmen. Der Verbraucher kann das heute kaum überprüfen. Wenn die Unternehmen jetzt wegen des LKSG gezwungen sind, ihre Lieferketten genauer zu überprüfen, könnte das, gerade bei den Lebensmitteln, die Glaubwürdigkeit dieser Siegel spürbar erhöhen.
Und wegen der vergleichbaren Risiken dürften Arzneimittel, Kosmetika oder im Haushalt verwendete Chemikalien ähnlich sensibel sein.
Ich denke schon. Die Liste sensibler Bereiche lässt sich fast beliebig ausweiten. Wir wollen auch keine Rohstoffe, die von Kindern zutage gefördert wurden, keine Textilien, die unter menschenunwürdigen Bedingungen erzeugt werden, kein Kinderspielzeug, keine Elektrobauteile oder Maschinen, von denen für den Nutzer oder die Allgemeinheit Gefahren ausgehen, weil sie nicht sicher sind oder weil im Herstellungsprozess geschlampt wurde.
Produkte, welche die Umwelt unnötig oder übermäßig belasten, wollen wir ebenso wenig. Bei Ihrer Aufzählung musste ich an die Entwaldungsverordnung denken, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Da steht neben den Menschenrechten und dem Umweltschutz der Schutz wertvoller Ressourcen im Vordergrund.
Weil auch das ein wichtiger Aspekt in der Lieferkette ist. Ich rede ja gern vom Doppelnutzen. Wenn die Lieferkettengesetze dazu führen, dass wir uns intensiver mit unseren Zulieferern beschäftigen, dann werden die Lieferketten stabiler, die Produkte zuverlässiger und die Arbeitsbedingungen in den Märkten der Zulieferer kontinuierlich besser.
Das wäre allerdings schon ein dreifacher Nutzen und obendran entlasten wir die Umwelt. Gibt es mit Blick auf das kommende Jahr 2024 noch weitere Neuigkeiten zur Lieferkette?
Das BAFA beabsichtigt, ab Juni 2024 die Internetseiten der Unternehmen anzuschauen und auf fehlerhafte Berichte zu reagieren. Bereits im laufenden Jahr hat es in mehreren Wellen Auskunftsersuchen an pflichtige Unternehmen versendet.
Was wollte das BAFA denn alles wissen?
Die Unternehmen wurden gefragt, ob sie ihr Beschwerdesystem installiert und den Menschenrechtsbeauftragten bestellt haben. Ferner sollten sich zahlreiche Unternehmen dazu äußern, ob sie tatsächlich unter das LKSG fallen.
Weil bei euch ab nächstem Jahr der niedrigere Grenzwert von 1.000 im Inland beschäftigten MitarbeiterInnen greift.
Die Datenbasis des BAFA wird durch solche Abfragen immer genauer. Zusätzlich nutzt sie das BAFA für klarstellende Hinweise. Dabei betont es die unabhängige Stellung des Menschenrechtsbeauftragten. Er soll nicht in die operativen Vorgänge einbezogen sein, die er zu überwachen hat. Das gilt auch für die Frage, ob und wie tief der Menschenrechtsbeauftragte in die Bearbeitung etwaiger Beschwerden involviert werden darf.
Diese Forderung dürfte gerade die kleineren Unternehmen vor Probleme stellen.
Von den kleineren Unternehmen verlangt man unter Umständen zu viel. Wenn man durchgängig auf einer vollständigen Trennung von Überwachtem und Überwachenden beharrt, da muss es Kompromisse geben. Außerdem wünscht sich das BAFA eine leichtere Auffindbarkeit des Beschwerdeverfahrens auf der Unternehmenswebsite.
Wie so oft wird es auf die Anzahl der Klicks ankommen, die es braucht, um auf die entsprechende Seite zu kommen.
Ja, und um die Vielfalt der angebotenen Sprachen, die mit der Präsenz des Unternehmens in seinen wichtigsten Märkten korrelieren soll. Unabhängig von all dem rechne ich in 2024 mit einer deutlichen Zunahme der Beschwerden und mit der Verhängung der ersten Bußgelder. Ich bin sehr gespannt, wie das BAFA die Bußgelder dosieren wird.
Ich auch. Und außerhalb der Lieferkette? Was treibt euch in Deutschland in Sachen Compliance und Corporate Governance sonst noch um?
Eindeutig das Haushaltsloch und die mangelhafte staatliche Corporate Governance dahinter.
Sie spielen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an, in dem ein Nachtragshaushaltsgesetz für nichtig erklärt wurde. Seid ihr jetzt pleite?
Nein, natürlich nicht. Aber warten Sie, Frau Kahlil, man muss wohl hinzufügen, immer vorausgesetzt, die vom Bundesverfassungsgericht formulierten Grundsätze werden nicht auch auf andere Vorgänge der Haushaltsgesetzgebung in der Vergangenheit angewendet. Dann könnte es nämlich wirklich brenzlig werden.
Wenn ich das richtig verstehe, hat das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass für einen bestimmten Zweck geschaffene Sondervermögen nicht einfach umgewidmet werden können.
Beim Begriff Sondervermögen muss ich immer schmunzeln. Das klingt gerade so, als wäre das Geld schon da und man könnte es einfach ausgeben. Das Gegenteil ist der Fall. Solche Sondervermögen sind praktisch eine Lizenz, zusätzliche Schulden machen zu dürfen.
Also ist der Topf erst einmal leer und man muss erst Mittel aufnehmen, um ihn zu füllen.
So ist es. Und dieser, um beim Wort zu bleiben, Topf, heißt Sondervermögen, weil er außerhalb des eigentlichen Haushaltsplans aufgestellt und anschließend befüllt wird. Es handelt sich also um eine Ausnahme von den haushaltsrechtlichen Vorschriften unseres Grundgesetzes.
Und weil euer Grundgesetz betroffen war, ging die Sache nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht.
Im Grundgesetz haben wir seit einigen Jahren eine sogenannte Schuldenbremse. Das bedeutet, dass sich der Staat nur in sehr begrenztem Umfang weiter verschulden darf. Will bzw. muss er zusätzliche Schulden machen, darf er das nur in einer echten Notlage. So wie es bei der Pandemie oder bei Kriegsausbruch in der Ukraine war. Da muss der Staat natürlich handlungsfähig bleiben.
Er ist also nur in einer konkreten Notlage berechtigt, etwas Besonderes zu tun und ein Sondervermögen zu deren Bekämpfung zu schaffen.
Zu diesem Mechanismus hat das Bundesverfassungsgericht nun klargestellt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Notlage und der Mittelverwendung bestehen muss. Es spricht von einem notwendigen Veranlassungszusammenhang.
Befinden wir uns denn nicht seit einiger Zeit in einer ständigen Notlage? Da jagt doch eine Krise die andere.
Geschickt argumentiert, Frau Kahlil. So wollte es unsere Ampelregierung am liebsten sehen. Bei einer echten neuen Notlage könnte man sicherlich von einer Kreditermächtigung für ein neues Sondervermögen Gebrauch machen. Hier ging es aber, verkürzt gesagt, um ein bloßes Umtopfen. Gelder, die ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgenommen werden durften, sollten nun für Klimaschutzprojekte eingesetzt werden und dies über mehrere Jahre verteilt.
So wie Sie das beschreiben, Herr Galster, fühle ich mich an das Hütchenspiel erinnert.
Genau dieser Vergleich wurde in einigen Zeitungen gezogen. Passt ja auch irgendwie. Außerdem kritisierte das Gericht die unbeachtet gebliebene sogenannte Jährlichkeit, also den Abruf der Mittel im selben Jahr, in dem sie bereitgestellt werden.
Eine Vorratsspeicherung solcher Notlagenmittel über mehrere Jahre ist also nicht erlaubt?
Exakt, jedenfalls nicht, wenn das nicht von Anfang an so geplant ist. Das Gericht fand sogar noch ein drittes Haar in der Suppe.
Armes Deutschland, was denn noch?
Das Urteil ist echt lesenswert, bis zum Ende. Denn dort stellt das Gericht fest, dass der Nachtragshaushalt auch gegen das Gebot der Vorherigkeit verstoßen hat.
Versehung verstehe ich ja noch, denn schon zuvor hieß es ja, dass das Gesetz kippen könnte. Aber Vorherigkeit?
Natürlich ist es in einem Nachtragshaushalt immer so, dass er nicht vor, sondern erst im eigentlichen Haushaltsjahr aufgestellt werden kann. Der Nachtragsentwurf muss also im laufenden Haushaltsjahr eingebracht und nach herrschender Meinung auch parlamentarisch beschlossen werden. Nun wurde der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 aber erst im Januar 2022 beschlossen und im Februar 2022 verkündet. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 kann mit den Nachträgen für 2021 rein technisch nicht mehr geplant werden, denn es können keine Verpflichtungen für das zurückliegende Jahr eingegangen und auch keine Ausgaben rückwirkend getätigt werden. Haushaltstechnisch war das schlicht Murks.
Da hat eure Bundesregierung aber gleich mehrere Batschen einstecken müssen. Gibt es schon eine Lösung für das Haushaltsloch?
Das wird nicht einfach und weiterer Streit in der Koalition scheint vorprogrammiert. Mir fehlt da die Fantasie, wie man das auflösen kann. Vielleicht könnte es mit künstlicher Intelligenz klappen.
Ob das denn rechtmäßig ist? Denn noch fehlt ja eine belastbare rechtliche Grundlage für den Einsatz von KI.
Die Bundesregierung wird mit dem neuen Haushalt darauf nicht warten können. Doch lassen Sie uns beim Stichwort KI tiefer einsteigen. Denn zweifelsohne ist KI oder Artificial Intelligence einer der Megatrends für 2024 und darüber hinaus. Ein buchstäblich vielversprechendes Thema.
Definitiv. Momentan befindet sich die geplante europäische KI-Verordnung im Trilog zwischen Europäischem Rat, Kommission und EU-Parlament. Möglichst vor der Europawahl will man eine Lösung haben. Bis das KI-Gesetz gilt, bräuchte es allerdings noch weitere 18 Monate. Die aktuelle Diskussion dreht sich hauptsächlich um die Risiken des Einsatzes von KI auf der einen und die Forderung, die Entwicklung von KI nicht künstlich zu behindern, auf der anderen Seite. Wie schätzen Sie das ein?
Buchstäblich, während wir hier sprechen, haben sich Delegierte des EU-Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten unter Mitwirkung der EU-Kommission auf einen Kompromiss verständigt. Die KI-Verordnung wird also aller Voraussicht nach kommen. Details werden jetzt ausgearbeitet und bis zur formalen Zustimmung wird es weiterhin Diskussionen darüber geben, wie die KI-Risiken bewertet und in welchem Umfang sie reguliert werden. Das schauen wir uns dann genauer an. Jedenfalls gibt es einige KI-Risiken, die in der KI-Verordnung bereits identifiziert sind und bei denen ich eine Regulierung für erforderlich halte. Da geht es um Social Scoring-Systeme, mit denen bewertet werden könnte, wie man sich verhält. Also quasi ein Rating-System für das staatlich gewünschte Verhalten seiner Bürger. Kritisch gesehen wird ferner die Überwachung von Personen unter Erfassung und Auswertung ihrer biometrischen Daten, zum Beispiel durch Kameras an öffentlichen Plätzen.
Das sind Extrembeispiele und Anwendungen, die sicherlich verboten werden, beziehungsweise nur in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt sein sollten.
Ja, nur leider gibt es solche Anwendungen zum Teil schon. Und mit KI werden Sie sogar dazulernen. Neben Verboten und der Ächtung solcher Anwendungen müssen wir mit einkalkulieren, dass sich nicht jeder daran halten wird. Wir müssen uns also gleichzeitig Gedanken darüber machen, wie wir Verstöße identifizieren und wie wir sie ahnden wollen.
Anscheinend soll es im KI-Gesetz verschiedene Kategorien geben, in denen die KI-Anwendungen eingeordnet werden. Manches wird ganz verboten, anderes wird nur in definierten Ausnahmefällen zulässig sein. Weniger riskante Anwendungen könnten unter Auflagen oder als allgemein zulässig eingeordnet werden. Das auszudifferenzieren stelle ich mir allerdings echt schwierig vor.
Das wäre mal eine echte Herausforderung für bereits existierende KI-Anwendungen. Und so abwegig ist das gar nicht, immer vorausgesetzt, man füttert die Prüf-KI mit den richtigen Informationen. Vor diesem Problem stehen wir ja heute schon. Denken Sie nur an die Algorithmen, die wir zum Beispiel bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit einsetzen oder wenn wir den CV eines Bewerbers auswerten. Standardisierte Arbeitsabläufe sollen es uns einfacher machen. Gleichzeitig laufen wir aber Gefahr, durch solche automatisierten Entscheidungen Menschen zu diskriminieren, indem wir mal ganz platt als Beispiel einen Kredit verweigern, weil der Antragsteller im falschen Stadtteil wohnt oder eine Bewerbung ablehnen, weil der Bewerber einen Bart trägt.
Oder eben keinen Bart hat. So etwas ist definitiv problematisch. Sensible Auswahlprozesse erfordern sowieso schon höchste Sorgfalt. erst recht beim Einsatz von KI. Trotzdem wird die Vereinfachung standardisierter Arbeitsabläufe von Anwendern häufig als das Paradebeispiel genannt, wie wir in unserer täglichen Arbeit vom Einsatz der KI profitieren können.
Wo könnten Sie sich das im Bereich Recht und Compliance vorstellen?
Voraussichtlich wird der Einsatz von KI ein wesentliches Element in allen LegalTech-Überlegungen. Überall, wo wir erst einmal recherchieren und brainstormen müssen, uns dem Thema anzunähern, könnte KI eine Hilfe sein. Gehört habe ich, dass KI vernünftige Zusammenfassungen liefern und aus Einzelinformationen eine schlüssige Story bauen kann. Wahrscheinlich kann man mit KI auch standardisierte Verträge und Richtlinien erzeugen und sie danach in einem System managen.
Ich schätze mal, dass sich KI in anderen Bereichen noch stürmischer entwickeln wird als bei Legal Tech. Wenn wir nächstes Jahr darüber sprechen, Frau Khalil, wird es unzählige weitere Anwendungsbeispiele geben. Sowohl Unternehmen als auch Privatleute spielen schon seit längerem mit KI. Zwangsläufig werden sie dabei neue Anwendungen für sich entdecken oder sogar für Normalverbraucher wie uns.
Nächstes Jahr sollten wir außerdem besser beurteilen können, wie die KI reguliert wird, welche Freiräume bleiben und wo wir aufpassen müssen.
Der Umgang mit Artificial Intelligence wird garantiert ein schnell wachsendes Compliance-Thema. International einheitliche Standards fände ich da extrem hilfreich. Je besser wir das machen, umso mehr wirklich nützliche KI-Anwendungen wird es geben. Und weniger Missbrauch.
Ganz ohne KI. Noch in diesem Dezember 2023 kommt EU-weit die Ausdehnung der Hinweisgeberschutzgesetze auf Unternehmen mit mehr als 50 MitarbeiterInnen. Was erwartet uns in 2024 sonst noch?
Zum einen längst Bekanntes. Die erweiterten Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung werden greifen. Wir tun gut daran, die Überschneidungen zu anderen Compliance- und Governance-Anforderungen zu erkennen. Allein schon, um Doppelarbeit und Widersprüche zu vermeiden. Doppelnutzen eben. Die Schnittmenge aus Lieferkettenrecht, Nachhaltigkeitsreporting und HR-Compliance ist verblüffend groß. Außerdem gehe ich davon aus, dass Greenwashing genauer untersucht und stärker sanktioniert werden wird. Und garantiert gibt es 2024 noch einige Überraschungen, so dass uns nicht langweilig wird.
Kokogo kann gar nicht langweilig werden. Auch wenn künstliche Intelligenz der Compliance und Corporate Governance manchmal guttun würde, kann sie aber Augenmaß, Fairness und andere komplexe Abwägungsentscheidungen nicht ersetzen.
Sie sagen es, Frau Khalil, Sie sagen es.